gerade die Jugendlichen sehen über die ganzen sozialen Medien natürlich Bilder, die schön anzuschauen sind, wo wir nie wissen, ob sie echt oder nicht echt sind, aber sie versetzen das Gehirn natürlich in eine Situation, wo wir einer Benchmark hinterherlaufen, die für uns nie erreichbar ist. Also ist unser Gehirn immer im Mangel, immer in einem Druck, etwas zu erreichen, was wir eigentlich nicht erreichen können.
Herzlich willkommen in der Akademie für Menschliche Medizin und im Haus der Köpfe. Heute habe ich den zweiten Teil eines Gesprächs anzukündigen mit dem Florian Wolf, einem langjährigen Freund und Begleiter auf unseren Wegen. Wir sind zusammen in der Ausbildung auch, er ist Referent bei uns in der Ausbildung, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil, den er uns da geschenkt hat für die Ausbildung von seinem Wissen, dass er über, muss sagen, Jahrzehnte in Unternehmen gewonnen hat, in der Beratung, wie können Mitarbeiter ihre Probleme lösen, damit sie im Unternehmen effektiver sind. Und das, was dort auf der Business-Ebene passiert, passiert ja bei uns allen auch. Jeder ist in der Situation, dass er Stress hat, dass er dünnhäutig ist und versucht, damit besser umzugehen. Zunächst mal herzlich willkommen, Florian, zu dem zweiten Gespräch.
Hallo, Bob.
Wer nachschauen will, das Ding steht online, kann jeder reinschauen, ohne dass er was bezahlen muss. Wir wollen heute noch ein bisschen wieder Theorie wiederholen, weil du weißt ja unendlich viel von der Popöchen da oben, aber dann auch konkret Hilfestellung geben, was kann ich tun, um weiterzukommen mit meinen Problemen. Florian.
Wo fangen wir an, Jörg?
Wo fangen wir an? Also, es ist Januar oder Februar inzwischen im neuen Jahr. Die ersten Pleiten sind schon wieder da. Das Fitnesscenter steht schon wieder leer und die McDonald's-Buden quillen über. Das heißt also, ich sehe, ich habe mal wieder versagt. So, was mache ich jetzt?
Also, ich freue mich, hier zu sein, Jörg, und lass uns mal beleuchten, warum diese guten Vorsätze, die viele immer mit ins neue Jahr nehmen, so schwierig sind umzusetzen. Also der Kopf ist motiviert, der hat eine kurze Zeit lang einen irrsinnigen Drive, aber der Körper ist am Ende, er liegt meistens wieder seinen Autopiloten. Ich glaube, was total wichtig zu verstehen ist, dass wir Menschen natürlich gerade in dieser Weihnachtszeit zwar eine schöne Zeit haben, eine Zeit haben, die für viele auch wunderschön ist, weil sie natürlich eine gewisse Ruhe hat, weil sie eine gewisse Besinnlichkeit hat, weil sie familiär ist, aber für viele ist es eben auch eine unglaublich stressvolle Zeit. Also das ist, glaube ich, eben nicht immer so, und das ist bei anderen Urlauben übrigens auch so, das sehe ich bei ganz vielen Klientinnen und Klienten, dass eben freie Zeit oft sehr gefüllt ist mit sehr viel schönen Dingen, aber viele schöne Dinge und zu viel schöne Dinge natürlich das System nicht regenerieren, sondern auch aktivieren. Und wir sind hier jetzt mal weg von gut oder schlecht. Es geht darum, dass Dinge uns fordern, uns Energie kosten, sehr viele Energie kosten. Gerade das Zusammentreffen mit Menschen, die wir sonst eben nicht so oft sehen, selten sehen, wo Vorstellungen unterschiedlich sind, wo es auch Konfliktpotenzial gibt. Und natürlich, klar, es ist eine Zeit von genussvollem Essen, wo natürlich das System nicht unbedingt in einen Zustand kommt, wo es umsetzungsstärker wird, im Gegenteil. Und dann kommt auch nach dem Feiern über das neue Jahr natürlich am Anfang auch eine Erschöpfung, weil Müdigkeit da ist, weil einfach Dinge auch manchmal etwas über der Norm gehandhabt werden. Alkohol, spät ins Bett und so weiter. Und das sind per se erstmal lokal, zeitlich gesehen, Trigger, die natürlich im Gehirn überhaupt keine Veränderungsbereitschaft ermöglichen oder fördern. Und das Zweite ist, dass natürlich unsere Ziele, und das finde ich wahnsinnig wichtig, oft unrealistisch sind. Also wenn wir uns Ideen haben davon, wie wir gerne wären, dann ist unser Gehirn Weltmeister im Manipulieren, weil es sieht natürlich da draußen in der Welt unglaublich viele schöne Vorbilder. Gerade die Jugendlichen sehen über die ganzen sozialen Medien natürlich Bilder, die schön anzuschauen sind, wo wir nie wissen, ob sie echt oder nicht echt sind, aber sie versetzen das Gehirn natürlich in eine Situation, wo wir einer Benchmark hinterherlaufen, die für uns nie erreichbar ist. Also ist unser Gehirn immer im Mangel, immer in einem Druck, etwas zu erreichen, was wir eigentlich nicht erreichen können. Im Übrigen, im Alltag ist es auch oft so. Ich frage sehr oft meine Klientinnen und Klienten, ist das Ziel überhaupt realistisch? Kannst du es eigentlich überhaupt erreichen? Und wenn sie dann sagen, nee, das ist, ich hätte das gerne so, aber es treibt mich an, aber eigentlich kann ich es nicht erreichen, dann weiß ich, dass das Gehirn eben in einem Modus ist, wo es immer den Mangel sieht und vor allem, wo es immer enttäuscht sein wird, Dinge nicht erreicht zu haben. Und das ist neurowissenschaftlich ein absoluter Killer von Umsetzungsstärke. Also diese das Beladen des Gehirns mit einem negativen Bias, so wie wir leider auch sozialisiert sind, nämlich in der Schule, wenn der Mathelehrer sagt, du hast von 10 Aufgaben leider eine falsch, Jörg, anstatt dass er sagt, Mensch, Jörg, du hast 9 Aufgaben richtig, yes! Das ist leider sozusagen die Funktionsweise des Gehirns und damit kommen wir natürlich eben schwer zurande. Und darüber hinaus kommt natürlich auch, dass generell chronischer Stress, der natürlich über die Weihnachtsfeiertage jetzt eben, wie gerade erwähnt, nicht einfach mal weg ist, sondern der natürlich sich auch dann ins neue Jahr natürlich weiter fortsetzt, wenn wir uns nicht wirklich richtig gut regenerieren, der führt natürlich dazu, dass es uns ganz arg schwerfällt, einfach die Dinge umzusetzen, weil wir eben, sobald wir im Arbeitsalltag sind, wieder in unsere Kompensationsmechanismen kommen, weil eben die Belastungen, die Sorgen, alles plötzlich wieder da ist und damit eben wir auch typischerweise wieder in unseren Autopiloten zurückspringen. Ja, und damit eigentlich nicht in der Lage sind, die Dinge umzusetzen, die uns eigentlich, die wir gerne hätten und die uns eigentlich auch gut tun würden.
Wobei ja wir inzwischen wissen, da hast du ja sehr intensiv mit dran gestrickt, dass das Stressen ja nicht im Kopf bleibt, sondern das Gehirn ist ja ein endokrines Organ und produziert Botenstoffe, die den ganzen Körper überfluten. Deswegen haben wir dann hinterher ja auch die chronischen Krankheiten im Körper, obwohl da oben primär in der Birne was passiert ist.
Ja, das Dilemma ist nur, dass die Menschen natürlich auch zunehmend den Kontakt zum Körper verlieren. Also, dass wir weniger wahrnehmen, was da unten ist. Du hast völlig recht, der Körper sendet unfassbar viele Signale. Und zwar weit vor der Erkrankung. Bestes Beispiel auch jetzt mal weg von Erkrankungen sind zum Beispiel Emotionen. Wir sind nicht einfach mal sofort wahnsinnig ärgerlich oder traurig. Die Dinge entstehen ja oft über eine Zeit. Ja? Und je mehr wir wissen, wo im Körper dort diese Emotionen residieren. Und übrigens, Emotionen sind immer verkörpert. Da gibt es auch tolle Studien dazu aus Skandinavien, wo man eben guckt hat, in welchen Körperregionen treten typischerweise denn welche Emotionen auf. Wenn ich weiß, welche Körperregionen Rückmeldung geben, kann ich eben durch Erlernen von Fokus und Wahrnehmung eben dort auch meine Sensorik verbessern. Ja, und spüren eben, oh, da ist was, mir geht's nicht gut. Und dann eben adäquat für sich sorgen. So funktioniert übrigens auch Prävention. Das heißt, dass ich eben Körperzeichen biopsychosozial, also auf allen Ebenen frühzeitig erkenne. Veränderung von Stimmung, Veränderung von Verhalten, Veränderung von Körperrückmeldungen. Und dass ich dann eben mir überlege, woher kommt das? Was ist sozusagen initial dahinter? Und was kann ich tun? Was ist denn in meinem Einflussbereich?
Das war das entscheidende Wort. Was kann ich tun? Ich merke also irgendwo, komme ich mit mir selbst nicht klar oder auch mit meinem Nachbarn nicht klar? Und was mache ich jetzt? Wie komme ich aus dem Loch, in das ich reingestolpert bin, wie komme ich aus dem Loch wieder raus?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, wir haben es auch in der vorherigen Session schon auch mal kurz fokussiert, ist, dass wir den Augenmerk auf uns halten. Also dass wir eben nicht die Probleme im Außen suchen, die Umstände, der Job, die Leute um mich rum, der Chef, auch jetzt gerade über die Weihnachtszeit, wo natürlich auch viel soziales Konfliktpotenzial manchmal ist, ja, dass man nämlich sagt, Mensch, die anderen, sondern dass man sich bewusst ist, es startet alles bei uns. Wir sind verantwortlich. Wenn mit uns gut geht, können wir mit anderen auch Andersartigkeit, mit Kritik, mit Menschen, die anders ticken, die andere Meinungen haben, extrem souverän umgehen. Wir müssen das nicht teilen. Aber wir können klar kommunizieren, wir können wertschätzend sein, wir können uns aber auch gut abgrenzen. Und ich glaube, das sind Themen, die verschwimmen oft. Ja, wir suchen dann gerne die Dinge im Außen und haben aber dort keinen Einfluss. Wir können andere Menschen nicht ändern. Ja, und wir können oft da noch so viel intervenieren. Es wird nichts ändern. Also ich appelliere auch immer als ersten Schritt, wie geht's dir? Was ist in dir gerade los? Und da ist ein wichtiges Instrument natürlich auch die Objektivierung. Also, dass man zur Hilfe nimmt, eben nicht nur sich zu verlassen auf sein Gespür. Und das nehme ich daher, dass ich viele, viele Menschen sehe, die einfach diesen Kontakt zum Körper komplett verloren haben. Die spüren dich nicht mehr. Da sagt der Kopf, du musst, du sollst und das ist schon immer so. Übrigens, das weiß man auch, dass chronischer Stress ja auch dazu führt, dass man im Autopiloten ist, dass man eben selektive Wahrnehmung hat, dass man auch sehr starre Deutungsmuster hat. Ja, ich bin in Schwarz und Weiß unterwegs, Dinge sind fantastisch, phänomenal oder schrecklich, grauenhaft. Also man hört es auch an der Sprache, dass Menschen eben keinen Zwischenraum mehr haben. Ja, und dort eben sich klar bewusst zu werden, es sind alles Zeichen, dass das System eben aus dieser Balance ist. Und wir haben das ja ausführlich ja auch im ersten Gespräch ja schon mal thematisiert, dass man das messen kann, dass man das ausgleichen kann. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man sich bewusst ist, dass eben diese Selbstentwicklung und das mit sich selbst gut umzugehen, der große Schlüssel ist, um eben mit anderen Menschen gut zu sein. Und da entsteht einfach wieder auch diese ganz neue Energie und Kraft, natürlich gerade in schwierigen Zeiten, in belastenden Zeiten, Rückhalt zu haben, Unterstützung zu finden und eben nicht komplett auf sich allein gestellt zu sein. Man muss aber auch sagen, dass Menschen, die in einer sehr schwierigen Lebenssituation sind, wo das System schon Anzeichen zeigt von Veränderung, Veränderung von Stimmung, ich habe es erwähnt, Traurigkeit, Angst, also nicht jetzt mal kurz, sondern eben konstant, viele Sorgen, ja, Gedankenspiralen, wenn ich nachts aufwache, wenn ich nicht einschlafen kann, dann natürlich auch Veränderung von Verhalten. Ich habe es erwähnt gerade, wenn man merkt, dass man sehr harsch wird, dass man verbal auch eben dieses Mittelmaß verloren hat, wenn man merkt, dass man auch viele Symptome hat, Schlafprobleme, Erschöpfung, Unruhe, Unfähigkeit zur Entspannung, chronische Schmerzen, Magen-Darm-Probleme, das sind ja alles auch typische stressassoziierte Phänomene, dass es dort natürlich schwierig bis unmöglich ist, Verhalten zu ändern. Das muss man klar sagen. Und wir reden da von einem Anteil von 15-30%. Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wo man so eine Grenze zieht. Aber das sind einfach auch Zahlen, die wir die letzten Jahre über viele tausend Messungen evaluiert haben, dass eben diese Menschen in der roten Zone sind, wo sie eben voll im Job sind noch. Ja, also die machen ihren Lebensweg weiter. Da merkt man nicht, dass irgendwie Dinge im Argen sind. Ja, aber wenn du dann erfasst, wie geht's dir, merkst du, oh, wie kriegst du das alles hin? Übrigens, das ist auch erstmal oft auch, wie ich Gespräche starte, wo es darum geht erstmal, Mensch, toll, was du alles hinbekommst. Weil dieses Anerkennen, das kommt bei uns oft extrem kurz. Und wir sind für alle anderen da. Wir sind auch in der Lage, andere oft zu unterstützen, aber wir nehmen uns selber überhaupt nicht ernst, nehmen uns nicht, sind nicht lieb zu uns, ja. Und ich denke, diese gute, liebevolle Einstellung zu uns ist der erste wichtige Schritt, eben auch zu erkennen, so komme ich nicht raus, sondern ich brauche möglicherweise hier Unterstützung. Es braucht möglicherweise hier eine Hilfe von außen durch Testing, durch Coaching, durch Prozesse eben, um überhaupt in eine Verhaltensänderung zu kommen. Ja, weil einfach diese anderen Dinge sonst alle mit Trial and Error eigentlich vorprogrammiert sind.
Konkrete Frage. Wenn du jetzt nicht die Situation hast, dass du den Auftrag von einer Firma hast, sondern der Jörg klopft an deine Tür und sagt, hey, ich habe ein Problem als Person und wir sind eben nicht dicke Freunde, sondern ich habe nur von dir gehört. Kannst du mir weiterhelfen? Hast du da einen Weg entwickelt, wo man aus dem Loch leichter herauskommt, als wenn man diese Information nicht hätte?
Ja, wir haben etwas entwickelt über die Firmen, über die Jahre und haben das dann eigentlich für den Endverbraucher umgestrickt, weil das ist natürlich auch nochmal ein anderer Weg, ja, der einfach ein paar andere Bedingungen hat. Und ja, das ist total wichtig. Ich habe ja auch immer wieder erwähnt in unterschiedlichen Gesprächen, dass die Zunahme der psychischen Erkrankung, aber auch der stressassoziierten anderen körperlichen Erkrankungen einfach immer noch massiv steigen. Also wir haben weder ein Plateau noch einen Rückgang, sondern es nimmt zu, vor allem ja auch in der jungen Population. Und das hat uns natürlich sehr bewegt, auch zu sagen, wir wollen Menschen erreichen. Uns geht es darum, eben vor allem frühzeitig Menschen zu erreichen. Was kann man tun? Ja, das Testing gibt es als ein Standard-Testing. Das kann man so nach Hause bestellen, weil das eben über Online-Fragebögen, über einen Rekorder, mit dem man Regeneration misst, den man sich selber anklebt und dann wieder zurückschickt und über Laborproben, die über Speichel und Urin sind, komplett autark von einer ärztlichen Institution sind, werden aber von Medizinern ausgewertet und auch befundet und dann eben betreut von den speziell ausgebildeten Health Coaches, die eben die in diesem biopsychosozialen Konzept eben ihre Expertise haben. Dieses Messen nochmal ist deswegen so wichtig, weil es eben die Grundlage bildet, Licht reinzubringen in das, mir geht's doch eigentlich gut, hinzu nicht zu pathologisieren, sondern auch Menschen, denen es tatsächlich gut geht, die Faktoren der Vulnerabilität zu erkennen. Also Faktoren, die wissenschaftlich belegt eine Wahrscheinlichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit mit sich bringen, wenn sie ausgeprägt sind, dass sich eben psychische und physische Veränderungen ausbilden. Und die sind sehr gut belegt, einmal in der Veränderung von Gesundheit, also Auftreten von Symptomen, Auftreten von psychischen Veränderungen, aber auch Auftreten von massiven Erschöpfungen, was vor allem dann auch mit Burnout assoziiert ist. Genauso wie aber auch diese Trait-Faktoren, also Persönlichkeitsfaktoren. Wenn ich zum Beispiel mich sehr schlecht abgrenzen kann. Menschen, die für alle da sind, aber nicht für sich selbst. Menschen, die perfektionistisch unterwegs sind oder hohe Selbsterwartungen haben, ja, die sich ungern helfen lassen, denen schwerfällt sogar, um Hilfe zu fragen, die alles in den eigenen Rucksack laden. Menschen, die auch viel Ängste haben, eher sorgenvoll auf die Welt blicken, alles Dinge und natürlich auch Arbeitseinstellungen, Menschen, die sich extrem aufreiben in der Arbeit, die alles geben, aber möglicherweise auch dort eben ihnen schwerfällt abzuschalten. All das sind Dinge, die wir erfassen und die dann aber, und das ist wichtig, die wir nicht erfassen, um zu sagen, Mensch, das soll so sein und so sein, sondern es hilft uns abzuleiten, was brauchst du jetzt in deiner Lebenssituation? Und da muss man einfach sagen, da ist jeder Mensch anders.
So, wir machen normalerweise in diesen Sendungen keine Werbung für irgendwelche Produkte. Aber nachdem wirklich ja in der Gesellschaft die Kacke am Dampfen ist auf Hochdeutsch. Du hast eben die Zahlen genannt. Und es ist wahrscheinlich noch bescheiden mit 30%. Es sind so viele Menschen, die wirklich jämmerlich da stehen und nicht weiterkommen. Von daher, du hast den Ansatz. Man kann also übers Internet reingehen. Man kann sich die Informationen beschaffen. Es kostet zwar Geld, aber Leute, wenn ich mir anschaue, wieder sind wir im Internet. Du sollst Gold kaufen. Du musst in Immobilien investieren. Du musst Kryptowährung kaufen. Leute, es ist alles Bullshit. Ja, das Gold wird geklaut. Die Immobilien werden demnächst besteuert. Und der Kryptowährung geht über die Wupper. Investiert in die eigene Gesundheit. Es ist das Beste, was wir machen können. Und diese Gesundheit kann uns dann auch keiner nehmen. Damit sind wir ganz erheblich einsatzfähiger. Also von daher, Leute, wir haben das unten drunter verlinkt. Und helft euch selber, investiert in eure Gesundheit, es funktioniert. Noch einmal, es ist ja auch nichts, was jetzt ein Start-up-Unternehmen ist. Du bist ja seit Jahrzehnten mit deinen Dingen unterwegs und hast ja gezeigt in den Firmen, dass es funktioniert. Also da, wer Hilfe braucht, dort bekommt das sie. Florian, jetzt brauche ich dich noch einmal. Was ist denn mit solchen, die sagen, ich bin an sich ganz gut aufgestellt, aber ich möchte etwas tun, damit mir morgen nichts passiert. Also wie bleibe ich emotional stabil?
Also wir kommen ja aus der Prävention. Und ich glaube, unsere DNA ist ja das frühzeitige Erkennen. Ich glaube, deswegen haben wir ja auch so einen ganzheitlich holistischen biopsychosozialen Weg beschritten. Der ist ja sehr komplex, aber den haben wir so vereinfacht. Übrigens, das ist eine der großen Aufgaben für den Endconsumer-Bereich, der uns natürlich sozusagen eine Zeit lang gebraucht hat, dass wir die Dinge so simplifizieren, nicht auf Kosten der Wissenschaft, sondern bei gleichzeitiger Halten dieser wissenschaftlichen Validität, aber so verständlich, dass jeder das eben für sich nutzen kann. Und dieser Test, und den kann man ja auch woanders machen, also es gibt ja auch einzelne Testmodule. Ich bin auch ein Fan, eben in solchen Konzepten nicht zwingend eben zu werben, sondern einfach zu sagen, Mensch, mach einfach etwas. Ja, das ist, glaube ich, total wichtig. Und diese Ganzheitlichkeit ist deswegen so interessant, weil sie uns immer dort einen Fokus erlaubt, wo eben diese Person, die das gerade macht, ihren Fokus drauf legen sollte und vor allem Entwicklungspotenzial hat. Und das ist einfach total unterschiedlich. Und die Menschen, die sagen, Mensch, mir geht's eigentlich ganz gut, wir finden ja bei jedem irgendwas. Nochmal, da geht's nicht um gut und schlecht und krank und gesund, sondern da geht's drum, hier ist etwas verändert, verschoben, genau, wo man eben weiß, dass wenn du so weitermachst die nächsten 20 Jahre, dein Risiko signifikant steigt. Wie gesagt, ich habe viel mit jungen Menschen zu tun. Ich habe einen studentischen Kurs, ich betreue einige Menschen, die sind eben Ende 20, aber auch Anfang 20. Ich liebe das, die ganze Bandbreite. Ich habe viele Top-Manager, auch international. Es spielt aber keine Rolle, weil man findet überall auch frühzeitig eben Tools, wo man sagen kann, schau mal her, das sind die Dinge, die dich eben auf den Pfad erstmal bringt von Empowerment, also wo ich nicht mehr gebraucht werde, wo ich weiß, dass irgendwann diese Menschen das alles alleine hinbekommen. Das finde ich die Prämisse Nummer eins. Der zweite Weg ist aber, oder der zweite Teil der Geschichte ist aber, dass manchmal einfach diese Unterstützung von außen hilfreich ist, weil man eben in bestimmten Mustern festsitzt. Das können Elternmuster sein, übrigens auch bei jungen Menschen viel auch dieses Thema Anerkennung, gesehen werden, geliebt werden, Übrigens auch bei erwachsenen Menschen. Also ich habe vieles, vor allem sehr erfolgreiche Menschen, wo es im zweiten Gespräch um Elternbeziehung geht. Einfach weil das sind ja auch Muster, die sind auch okay. Wir sind so, wie wir sind. Wir sind einzigartig, so wie wir sind. Aber sie sind manchmal dann irgendwann später eben eher ein Risikofaktor, weil man eben sich erschöpft, weil man die Dinge eben überstrapaziert. Und da ist es halt, finde ich, ganz spannend, frühzeitig zu erkennen, was sind denn diese Faktoren? Das ist ein Blick in den Spiegel, aber es ist eben ein liebevoller Blick in den Spiegel. Das heißt, dass man aus einer Version, die man besser kennt von sich selber, eine neue Version entwickelt, die natürlich diese Grundzüge immer haben wird, aber man weiß bewusster, sie einzusetzen. Beispiel Perfektionismus. Dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Das ist tolle Arbeit, die ist sehr genau, die ist präzise, wenn es einen Mehrwert bringt. Aber in 80% der Fälle, und da sind wir beim klassischen Pareto-Prinzip, sagt kein Mensch Danke. Sieht's nicht mal jemand. Und die Frage ist, warum verwendest du 80% deiner Gesamtenergie für diese 20% mehr Leistung am Ende, wenn es keiner wertschätzt oder wahrnimmt. Und da geht es eben wieder um diese bewussten Entscheidungen im Alltag. Auch sich abzugrenzen, für andere da zu sein, ist eine grandiose Eigenschaft. Es sind Menschen, die sind unglaublich beliebt, die sind werden gemocht, die sind sozial vernetzt, die sind auch ein Bindeglied, oft in Teams. Aber man kann nur für andere gut da sein, wenn man für sich selber gelernt hat, da zu sein. Und das sind die Menschen, die bezahlen das fast immer mit einer Währung und die heißt irgendwann Gesundheit. Und das sind alles Dinge, die kann man in sehr gezielten Prozessen sehr schnell auch modifizieren, also weiterentwickeln, ohne sie auszugeben, aber so, dass man eben in seiner neurobiologischen Balance, darüber haben wir schon gesprochen, in seinem Stressempfinden deutlich runterreguliert ist und einfach auf zwei festen Füßen steht im Leben.
Ich dazu täglich einmal eine Stunde im Schneidersitz sitzen und ummachen?
Nein. Die Neurowissenschaft sagt ganz klar, das Gehirn erstens kann sich ein Leben lang neu vernetzen. Das ist eine großartige Eigenschaft. Also egal, in welchem Alter man ist, das Gehirn hat immer die Fähigkeit, sich neu zu vernetzen. Die Bedingung dafür ist, dass man etwas regelmäßig macht. Und zwar idealerweise täglich. Und es ist völlig egal, welche Gewohnheiten das sind. Essgewohnheiten, Mindset, Bewegung oder eben irgendwelche Entspannungsverfahren oder Achtsamkeitsverfahren. Spannend ist, wir haben ja große Achtsamkeitskampagnen gemacht mit vielen tausend Menschen und wir haben eines festgestellt. Menschen, die in sehr kritischem Gesundheitszustand sind, also die wirklich deutliche Veränderungen haben, tun sich wahnsinnig schwer, Dinge zu verändern bis hin zu, es ist eigentlich unmöglich. Und das will ich bewusst hier sagen, weil wenn jetzt jemand sagt, ja okay, niedrigschwellig und regelmäßig reicht, fange ich jetzt an, nach 3 Monaten sagen sie, mir geht's immer noch nicht besser. Hier sage ich ganz klar, es braucht ein Testing und es braucht eine größere Intervention, um einfach diese Biologie sozusagen in einen Veränderungsmodus zu bringen, weil wenn die Biologie Veränderung nicht unterstützt, wird es nicht funktionieren, also jemand ist beinhart zu sich und hat eine große Selbstwirksamkeit. Das sind aber nur wenige und das sind die in der Regel eh schon viel Sport machen, auch regelmäßig sich gut ernähren und so weiter. Das zweite ist, aus dieser Regelmäßigkeit entsteht selbst bei 1 oder 2 Minuten täglich nach 2 bis 3 Monaten eine Gewohnheit, weil, da gibt es tolle Bilder aus dem Gehirn, die ich immer ganz gerne auch zeige, weil eben aus einem anfangslosen neuronalen Vernetzung ein festes Netzwerk wird. Und ich sage das deswegen, weil die erste kritische Umsetzungsphase ist die entscheidende Phase. Wenn du etwas mal zu einer Gewohnheit machst und wenn es nur 2 Minuten täglich ist, also aus 1 Stunde OM, was übrigens wieder eins dieser klassischen unrealistischen Ziele ist, wo ich sage, es ist sicher besser, jeden Tag 1 Stunde zu meditieren, aber du wirst es nicht hinkriegen. Es wird nicht funktionieren, weil die Gedanken dich permanent beeinflussen. Du musst dauernd Gedanken wegschieben. Du fühlst dich danach noch gestresster als vorher, wobei 1 Stunde wahnsinnig lang ist, selbst für geübte Menschen im Übrigen. Aber dass du eben über diese kleinen regelmäßigen Impulse es hier runterwandert. Und wenn du spürst, es tut mir gut und die kleinen Erfolge nach 2 Monaten können sein, ich kann ein bisschen besser Gedanken loslassen. Ich habe ein bisschen das Gefühl von innerer Ruhe. Ich habe das bisschen das Gefühl wieder, da gibt es so Self-Care-Momente. Also ich habe wieder 2 Minuten pro Tag, die ich mir erlaube, für mich da zu sein. Dann kannst du es intensivieren. Und das ist der große Schlüssel. Also die Regelmäßigkeit im Alltag ist der entscheidende Schlüssel. Aber ich will noch eine Ergänzung machen und das ist der dritte Schritt. Für mich sind diese Fokusübungen, wie ich es nenne, es muss nicht zwingend Meditation sein. Die einfachsten Übungen am Anfang sind, du lernst, auf eine Sache zu fokussieren. Im Übrigen, um es ganz konkret zu machen, die Übung, die bei ein paar tausend Menschen am besten funktioniert, vor allem zum Loslassen von Gedanken, ist die Da Silva Mind Control Methode. wo du einfach am Anfang nur immer beim Ausatmen von 5 eine Zahl runterzählst. Weil jemand, der keine Erfahrung mit Meditation hat, das Zählen ein genialer Anker ist, weil er so einfach ist. Und diese Übung dauert 30 Sekunden, je nach Geschwindigkeit des Einatmens. Man muss keinem Atemrhythmus folgen, was für viele schon schwierig ist, wenn sie eine Erfahrung haben. Und das Zählen hilft dir, so die Gedanken loszulassen. Ich mache die Übung im Übrigen auch bei 30-minütigen Vorträgen oft, wenn da Leute im Saal sitzen und die meisten davon sagen, hey, Wahnsinn, ich habe lange nicht mehr so schnell meine Gedanken losgelassen. Und manche schildern sogar, dass eben ihre Herzrate ein paar Schläge runtergegangen sind, wenn sie Tracker nutzen. Aber diese Fokusübung ist eigentlich für mich nur so eine Art trojanisches Pferd, so nenne ich es ganz gern, um den Fokus wieder auf den Körper zu richten, um in Wahrnehmung zu kommen. Und wir haben mehrfach über das Thema Wahrnehmung und bewusste Entscheidung gesprochen. Da geht's eigentlich drum. Also gar nicht drum, Gedanken loszulassen. Ja klar, Menschen, die viele Sorgen haben, für die ist eine große Erleichterung. Aber wenn ich wieder fokussieren kann auf den Körper, wenn ich wieder lerne, bei mir zu sein, komme ich auch in Wahrnehmung. Also die Wahrnehmung folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn ich wahrnehme, wie es mir geht, kann ich wieder besser für mich sorgen. Das sind eigentlich die Elemente von einer wirklich nachhaltigen Selbstwirksamkeit im Sinne der Achtsamkeit.
Dafür, Florian, ich habe noch ein Thema, was, glaube ich, mindestens so relevant ist wie das Stressthema, offenkundig Stressthema in unserer Bevölkerung. Das ist die Einsamkeit. Ja, wir haben im letzten Mal schon kurz gesagt, oder sind in einer anderen Umwelt groß geworden. Wir sind in einer großen Community groß geworden, wo auch die Polarisierung, die wir heute ja in den Kleinfamilien haben. Ja, wenn zwei Leute Streit haben, die gehen abends ins Bett und wachen morgens mit dem Streit wieder auf, dann geht's weiter. In der großen Community geht man sich 14 Tage aus dem Weg und wenn man sich dann wieder sieht, oh, es war doch immer sehr schön, haben wir nicht mehr. Das heißt, viele Menschen sind in die Einsamkeit geraten und kämpfen auch eben mit dieser Einsamkeit teilweise, ohne es zu wissen. Was kannst du uns dazu sagen?
Also auch man muss erstmal sagen, weil wir auch über Psyche gesprochen haben, der Rückzug, der auch oft sozusagen diese Einsamkeit bedingt, ist ein ganz klassische Begleiterscheinung auch von psychischen Erkrankungen oder auch von Krisen. Man muss nicht zwingend erkrankt sein, aber es ist auch ein schleichender Prozess. Also Menschen, die in psychischen Krisen sind, besonders Depression, was ja auch die häufigste psychische Erkrankung ist, auch in Vorstufen, ziehen sich zurück gerne. Ja, also meiden Kontakte, gehen weniger raus, antworten nicht mehr und so weiter. Das muss man immer auf dem Schirm haben. Also jemand, der bei anderen Menschen auch wahrnimmt, dass jemand sich eher rar macht, nicht mehr meldet, dass man dort sich auch bewusst ist, das kann durchaus eben auch eine Folge sein von einer psychischen Veränderung. Und das sage ich deswegen, weil wir einfach heute wissen, dass im Laufe eines Lebens einfach 1/4 der Menschen an einer Depression erkranken werden. Also das ist einfach steigend immer noch. Und das ist eben, wenn man mal so in sein Umfeld guckt, sind es doch relativ viele. Das ist eine. Das zweite ist, dass natürlich Stress und auch die Folgen von Stress, nämlich dass wir, wenn es uns selbst nicht gut geht, wir natürlich auch Schwierigkeiten haben, sozial zu interagieren, natürlich auch ein großes Thema ist, was uns in die Einsamkeit treibt. Also wir tun uns schwer mit Leuten, die anders sind. Wir tun uns schwer mit Leuten, die nicht genau auf unserer Wellenlänge sind. Wir tun uns schwer mit Leuten, die nicht unserer Meinung sind. Ich glaube, es ist eben klar, wir sind natürlich räumlich heute sehr getrennt. Ja, ich denke, das ist natürlich etwas, das muss man immer auch im Blick haben, wobei trotzdem Einsamkeit nicht zwingend eben mit Räumlichkeit zu tun hat, sondern es hat eben auch damit zu tun, wie wir in Interaktion treten, ja, wie wir uns eben austauschen, wie wir uns mitteilen, wie wir auch hier verbunden sind, ja. Und da ist einfach immer wieder entscheidend, wie gut sorge ich für mich, denn wenn ich gut für mich sorge, dann ist das Bedürfnis bei uns Menschen in unserer DNA angelegt, dass wir eigentlich eher unter Menschen sind und nicht alleine sind. Es gibt manche wenige Menschen, die lieber allein sind, aber am Ende ist aus meiner Erfahrung das immer so, wenn es uns besser geht, sind wir viel gewillter wieder und auch haben wir wieder Freude dran, uns zu verabreden, uns zu treffen, aber uns auch mitzuteilen. Und können eben dort auch mit schwierigen Situationen, du hast gerade eben Konflikt gesagt, wirklich anders umgehen. Also wir können anders kommunizieren, wir können milder sein, wir können nachsichtiger sein, wir können uns besser auch mitteilen und auch Konflikte besser lösen, weil wir eben nicht so emotionalisiert in den Konflikten sind.
Die Unterscheidung ist wirklich ganz, ganz wichtig. Allein sein heißt nicht einsam sein. Man kann mitten in einer Gesellschaft sein und einsam sein, ja, weil man eben keinen wirklichen Kontakt hat und weil man nicht kontaktfähig ist. Und dann sitzt man wieder in einem Loch, aus dem man rauskommt. Und jetzt sind wir wieder in dieser Schleife, mit der wir ja schon angefangen haben. Die Menschen geraten hinein und es fehlt ihnen leider Gottes oder fast uns allen, wenn man nicht so intensiv sich wie du mit beschäftigt hat, das Werkzeug, täglich mit dem, was uns begegnet, umzugehen. Und von daher geht es praktisch Schritt für Schritt abwärts. Ja, es wird immer gesagt, das Alter macht uns krank. Es stimmt nicht. Die Krankheit macht uns alt. Ja, und wir sammeln immer mehr in unserer Gesellschaft, sammeln wir immer mehr Problemchen ein, die eigentlich uns nicht krank machen. Aber wenn ich so viele, viele Dinge habe, die alle nicht mehr artgerecht sind, dann sagt der Körper eines Tages, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt dekompensiere ich. Und dann macht es blub und dann haben wir ein Symptom. Und dann sagt die Schulmedizin, der ist krank, der hat eine Depression. In Wirklichkeit sind da viele Dinge zusammengekommen. Vielleicht sollte man noch mal ganz kurz über das Thema Inflammation reden. Wir haben ja Neurobiologie und dazu gehört eben nicht nur, dass das Gehirn funktioniert, sondern auch die Zellen müssen funktionieren. Und wenn die entzündet sind, dann tun die Gehirnzellen sich auch schwer.
Ja, und vor allem, also ich finde noch einen ganz anderen Zusammenhang wahnsinnig wichtig. Also erstens, chronischer Stress oder akut hoher Stress triggert Inflammation. Das ist total gut gelegt, auch messbar. Aber wir müssen auch uns klar sein, dass selbst diese silente Inflammation, also diese unterschwellige Inflammation, die ja nur so ganz leicht, aber überall da ist, dass die einen ganz großen Effekt hat, nämlich sie reguliert das Immunsystem hoch und das Immunsystem ist ein nachtaktives System. Es verbraucht ja enorm viel Energie, also man spricht etwa grob von einem Drittel der Gesamtenergie. Wenn jetzt das System chronisch hochreguliert ist, dann verbraucht es mehr Energie und das Dilemma ist, wenn das Immunsystem vor allem nachtaktiv ist, nimmt es uns unsere Regeneration. Das heißt, wir schlafen nicht zwingend schlechter subjektiv, aber messbar fängt es an. Also wir haben eben häufige Sympathikusaktivierung in der Nacht, obwohl wir morgens aufwachen und das Gefühl haben, wir haben ja durchgeschlafen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass wir häufiger aufwachen, also dass das System auch wirklich hier richtige sozusagen Disruptionen nachts hat. Und der dritte Schritt ist dann, dass nachts das System eben komplett die Fähigkeit verliert abzuschalten, weil eben die Herzrate durch das Immunsystem nachts hochreguliert wird und damit die Herzratenvariabilität gar nicht richtig in Gang kommt. Das sehen wir sehr häufig. Also dieser Zusammenhang ist wahnsinnig wichtig, auch im Hinblick ein bisschen auf diese sogenannte Schlafhygiene, weil wenn wir dann natürlich abends noch intensive Dinge tun, arbeiten, Sport, aber auch natürlich ungesund uns ernähren, und da steht vor allem auch, stehen die Kohlenhydrate und vor allem der Zucker im Vordergrund, weil der natürlich proinflammatorisch ist. Und diese Dinge, die sind so ein Teufelskreislauf, der, wenn wir schlechter regenerieren, wir nicht so erholt aufwachen, wir wieder mehr Stress am Tag haben und das natürlich so eine Kaskade ist, die wir häufig sehen. Deswegen messen wir auch genau das, nämlich wie stressig sind Tage, wie gut funktioniert Regeneration, um eben diese komplexen auch Zusammenhänge frühzeitig zu erkennen und eben an der entsprechenden Stelle gegenzusteuern.
Sollte man noch eine Lanze für diese Herzratenvariabilität brechen? Ich habe vor etlichen Jahren, bin ich drüber gestolpert und bin so hochgesprungen, weil damit fast jeder ein Werkzeug in die Hand bekommt, was ja wirklich einfach zu nutzen ist, wo er sehen kann, wo stehe ich, wenn ich eine Herzratenvariabilität hab, die gegen Null geht, dann werde ich wahrscheinlich nach der chinesischen Medizin bald sterben. Aber wenn ich eine große Herzratenvariabilität habe, kann ich sagen, Mensch, du bist doch ganz gut reguliert. Also das wäre die Empfehlung auch da, sich ein Werkzeug zu beschaffen, mit dem man sich selber steuern und nicht steuern, sondern kontrollieren kann und dann steuern kann.
Vielleicht, um jetzt nochmal den Zusammenhang auch zu dem, was wir gerade besprochen haben, und sozialen Interaktionen und der HRV zu bringen, das finde ich nochmal ganz spannend. Wir sehen natürlich, wenn wir mehrere Tage messen, auch wie Tage funktionieren. Und ich habe so viele Menschen gesehen, wo wir eben auch besondere Stresspeaks in der HRV am Tag bestimmten Personen zuordnen können. Und das ist natürlich nochmal spannend, wenn wir jetzt auch gesprochen haben über Weihnachtsfeiertage, über das neue Jahr, ja, soziale Interaktionen, auch das Einsamsein, dass man sich bewusst ist, dass natürlich soziale Beziehungen, wenn sie positiv sind, einer der besten Resilienzfaktoren sind, die es gibt. Also, dass man grün ist, das halt in der HRV-Sprache, man hat Parasympathikus, man freut sich, man ist aufgehoben, man fühlt sich sicher, man fühlt sich wertgeschätzt. Umgekehrt aber, wenn Beziehungen nicht funktionieren, sind es die größten Energiefresser, die es gibt, egal ob das eben im Beruf ist oder ob das privat zu Hause ist. Und dort will ich auch nochmal ein Thema nochmal, Jörg, mit reinbringen, das ich einfach auch aus dem Großteil meiner Arbeit mittlerweile ausmacht, nämlich, die haben ja gesagt, ja, Beziehungen sind nur so gut auch, wie wir uns um uns selbst kümmern, weil natürlich wir mit der Andersartigkeit von Menschen und mit anderen Menschen natürlich leichter umgehen können, wenn es uns richtig gut geht. Aber was ich da nochmal ergänzen will, ist auch, durch diese Übungen und diesen Fokus und die Selbstwahrnehmung, wir natürlich auch uns besser auf die Schliche kommen. Was brauchen wir denn? Was ist uns denn wichtig? Und wenn es dann vom Ich zum Du geht, was brauchst du denn? Was ist dir wichtig? Und ich will das am Ende nochmal mit einfach in so einen Rahmen bringen. Dieses sich bewusst werden über Bedürfnisse ist in den Konflikten, die da sind, wo es drum geht, oft gehen wir rechts rum oder links rum, völlige Banalitäten, ist diese Bedürfnisebene eigentlich die souveränste und auch heute wissenschaftlich gesichertste Ebene, um miteinander gut zu sein. Also wir gehen raus aus der aktuellen Diskussion von Details hin, hör mal Jörg, um was geht's dir eigentlich wirklich? Ah, du brauchst mehr Wertschätzung, mehr Freiheit, mehr Unterstützung, mehr Liebe, mehr was immer. Und durch diese Metaebene oder diese Ebene drüber können wir eben auch miteinander viel besser umgehen, ja, Verständnis bekommen dafür, okay, wenn ich das weiß, dann können wir gucken, wie kriegen wir unsere beide Bedürfnisse zusammen. Ja, dann steht eben ein Konsens versus einem Kompromiss, wo ich zähneknirschend sage, okay, Jörg, dann machen wir es halt heute linksrum, wie du willst. Aber die Bedürfnisebene ist eben etwas, wo wir uns begegnen können und überlegen können, wie kriegen wir das denn hin? Ja, dass wir auf der einen Seite deine Bedürfnisse wie gleichermaßen meine Bedürfnisse in Einklang kriegen. Und das ist etwas, das kann nur funktionieren, wenn wir selbst uns besser bewusst werden über uns selbst und dann eben natürlich auch in der Lage sind, das zu äußern und auch von der anderen Person eben mit einzufragen, ja, das eben zu sagen, Mensch, um was geht's dir eigentlich wirklich?
Ganz herzlichen Dank für dieses Füllhorn, was du ausgeschüttet hast an Wissen. Es ist wirklich toll und ich glaube, du drehst an einer der wesentlichsten Schrauben in unserer Gesellschaft, Problemschrauben in unserer Gesellschaft. Wenn wir das in den Griff bekommen, wird alles andere wesentlich leichter zu lösen sein. Von dem, was wir im Augenblick annehmen, dass es das Wichtigste ist. Ich glaube, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, dann haben wir eine gute Möglichkeit, auch mit anderen gut umzugehen. Florian, nochmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir und ganz herzlich.
Für alle, die Probleme haben. Es funktioniert wirklich. Holt euch den Test, auch wenn es etwas kostet. Macht ihn. Wissen ist Macht. Man kann anders umgehen und man kann damit wieder eine Perspektive bekommen, wie es weitergeht. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, bis demnächst.
Alles Gute.
Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.